Audiopredigt der Christkatholischen Kirche der Schweiz. Im Internet unter christkatholisch.ch/audiopredigt, als Podcast oder per Telefon unter der Nummer 041 520 20 70. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch wenn wir selbst keine Rassisten sind, müssen wir über Rassismus reden. Nicht darüber, ob man Mohrenkopf sagen darf oder nicht, dazu später nur ganz kurz, sondern darüber, wie es in einer Gesellschaft sogenannten strukturellen Rassismus geben kann, obwohl die meisten einzelnen Menschen überhaupt nicht rassistisch sind. Und wir müssen darüber reden, dass Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer und ich und unsere Freunde und Bekannten, dass überhaupt ganz viele Menschen sich redlich Mühe geben, keine Vorurteile aufgrund der Hautfarbe zu haben, dass es aber trotzdem leider unbestreitbar ist, dass Rassismus existiert. Gerade in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation muss ich Ihnen ein paar Gedanken über Rassismus zumuten. Nicht, weil ich Ihnen einen Vorwurf machen will, sondern weil People of Color auch dann unter Rassismus leiden, wenn wir es gar nicht wollen. Und ich möchte darüber reden, wie immer wieder Geschichten aus der Bibel herangezogen worden sind, um rassistische Vorurteile zu begründen. Und wie solche Vorurteile auch dann noch nachwirken, wenn sie eigentlich niemand mehr glaubt. Einer der Bibeltexte, den ich meine, steht im Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, Kapitel 9. Es geht um die Söhne Noahs. Wir lesen da: Die Söhne Noahs, die aus der Arche gekommen waren, sind Sem, Ham und Japhet. Ham ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs, von ihnen aus verzweigten sich alle Völker der Erde. Noah, ein Ackerbauer, war der Erste, der einen Weinberg pflanzte. Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und entblößte sich drinnen in seinem Zelt. Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte davon draußen seinen beiden Brüdern. Da nahmen Sem und Japhet einen Überwurf, den legten sich beide auf die Schultern, gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Sie hatten ihr Gesicht abgewandt, so dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als Noah aus seinem Weinrausch erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, da sagte er: Verflucht sei Kanaan, Sklave der Sklaven sei er seinen Brüdern. Und weiter sagte er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, Kanaan aber werde sein Sklave. Raum schaffe Gott für Japhet, in Sems Zelten wohne er, Kanaan aber werde sein Sklave. Wir begegnen in dieser Geschichte einem Phänomen, das in den ersten Büchern der Bibel ganz typisch ist. Die Beziehungen zwischen Völkern werden als familiäre Beziehungen dargestellt. Sem galt als der Stammvater aller Völker des Nahen Ostens, der semitischen Völker. Hams Söhne waren neben dem in der Geschichte genannten Kanaan noch Mizraim, Kusch und Put, Ägypten, Äthiopien und Libyen. Die indoeuropäischen Völker werden als Nachkommen Japhets betrachtet. Aber wie gesagt, Die Bibel spricht hier nicht von Völkern, sondern erzählt eine Familiengeschichte. Und in dieser Familiengeschichte kommt Ham ganz schlecht weg. Er sieht seinen betrunkenen Vater Noah nackt, was in der Geschichte als Frevel angesehen wird. Eine mangelnde Ehrerbietung des Sohnes gegenüber dem Vater, vielleicht auch eine verklausulierte Beschreibung eines Inzestgeschehens. Wie dem auch sei, die beiden anderen Söhne Sem und Japhet achten die Ehre des Vaters und als Konsequenz verflucht Noah Hams Sohn Kanaan und segnet seine anderen Söhne Japhet und Sem. Man kann sich leicht vorstellen, wie eine solche Geschichte rassistisch gedeutet werden kann. Noahs Fluch, so wird gesagt, liegt auf den Hamiten, und die Hamiten, das sind die Völker Afrikas. Wenn Kanaan als Sohn Hams zum Sklaven der beiden anderen gemacht wird, kann man das als Legitimierung der Sklaverei von Afrikanern heranziehen. Und tatsächlich wurde das auch gemacht. Kein schönes Kapitel christlicher Bibelauslegung. Wenn wir heute die Geschichte aus dem Buch Genesis betrachten, wird kein ernsthafter Bibelkundler sie noch als Legitimierung der Sklaverei betrachten. Niemand wird heute mehr damit die Minderwertigkeit schwarzer Menschen begründen. Aber genau das wurde lange genug getan. Und selbst wenn vieles geleistet wurde, um solche Vorurteile zu überwinden, so wirken die Vorurteile doch nach. Black Lives Matter. Das Leben von Schwarzen ist von Bedeutung. Dies der Name der Protestbewegung, die in den letzten Wochen immer weitere Kreise zog. Zwischenbemerkung zu den Begriffen: Black, schwarz, ist eine Selbstbezeichnung, genauso wie People of Color, das alle Menschen meint, die aufgrund ihrer Hautfarbe benachteiligt sind. Drum sind diese Begriffe auch nicht despektierlich und es spricht nichts dagegen, sie zu verwenden. Black Lives Matter. Alle kennen Sie wohl die Geschichte von George Floyd, dem Afroamerikaner aus Minneapolis, der von einem weißen Polizisten umgebracht wurde. 8 Minuten und 46 Sekunden kniete der Polizist auf dem Nacken von George Floyd, der keine Luft mehr bekam und schließlich erstickte. Eine scheußliche Tat und leider nur die Spitze des Eisberges. Schwarze Menschen werden in Amerika viel, viel häufiger von der Polizei kontrolliert als Weiße und viel zu viele werden durch Polizeigewalt verletzt oder kommen sogar um. Ich habe ein Video gesehen, wo in einer schwarzen Familie die Eltern einem 8-jährigen Mädchen beibringen, wie es sich gegenüber Polizisten zu verhalten hat. Es soll die Hände hochhalten und sagen, ich bin unbewaffnet, ich habe nichts, womit ich sie verletzen kann. Menschen fürchten um ihr Leben, fürchten um das Leben ihrer Kinder, weil sie schwarz sind und weil das Leben von Schwarzen heute, 2020, immer noch weniger wert zu sein scheint. Deswegen gehen die Menschen auf die Straße, zunächst in den USA, jetzt aber auch bei uns, mit der Botschaft Black Lives Matter. Und wenn jemand, wie das bisweilen geschieht, darauf mit All Lives Matter antwortet, also mit Das Leben von allen ist von Bedeutung, dann ist das einerseits völlig richtig. Wer wollte dem widersprechen? Selbstverständlich ist das Leben, unabhängig von der Hautfarbe, wertvoll. Andererseits aber geht es völlig an der Problematik vorbei, weil es eben eine traurige Tatsache ist, dass das Leben von Schwarzen viel stärker bedroht ist als das Leben von Weißen. Drum sage ich, Vulnerable Lives Matter. Bedrohtes, verwundbares Leben ist von Bedeutung. Und die Statistiken zeigen eindeutig, dass das Leben der People of Color, das Leben nicht weißer Menschen, stärker bedroht ist als das Leben weißer. Nun ist es bei uns in der Schweiz zum Glück nicht gleich wie in den USA. Polizeigewalt ist bei uns generell ein viel weniger schlimmes Problem als in den USA. Wir haben bei uns nicht die gleiche Vergangenheit mit Sklaverei von schwarzen Menschen und offensichtliche rassistische Ausschreitungen sind bei uns seltener. Aber Alltagsrassismus gibt es auch bei uns. Auch bei uns erzählen People of Color von Erlebnissen, wie sie aufgrund ihrer Hautfarbe herabgewürdigt worden sind. Das gilt für Menschen aus Afrika, dem arabischen Raum, aus Indien oder Brasilien oder aus vielen anderen Ländern, wo die Menschen eben nicht die gleiche Hautfarbe haben wie bei uns. Und wohlverstanden, rassistische Diskriminierung erfahren Menschen anderer Hautfarbe auch dann, wenn sie in der Schweiz aufgewachsen sind, vielleicht in zweiter oder dritter Generation hier leben oder per Adoption in die Schweiz gekommen sind, fließend Schweizerdeutsch sprechen und die vielgepriesenen Schweizer Werte mit der Muttermilch eingesogen haben. Einerseits gibt es reale Benachteiligungen. People of Color bekommen schwieriger eine Wohnung, sind bei Stellenbewerbungen benachteiligt, haben es schwerer, soziales Ansehen zu erlangen. Und dies in vielen Fällen, ganz ohne dass ihnen jemand absichtlich aus rassistischen Motiven Steine in den Weg legt. Vielleicht sind die Bewerbungen von Hugentobler und von Mbutu wirklich beide sehr gut. Und das Personalbüro kann gute Gründe nennen, warum es sich für Hugentobler entschieden hat. Aber Mbutu erlebt einfach in der Summe viel zu oft, dass er trotz bester Zeugnisse dann doch nur zweite Wahl ist. Andererseits gibt es den Alltagsrassismus, der wehtut. «Es gibt Kameras hier, ihr könnt nicht klauen.» Solche Bemerkungen hören junge schwarze Frauen, wenn sie einen Kleiderladen betreten. Und es ist natürlich schmerzhaft, schon mal auf Verdacht als Diebin hingestellt zu werden. Es tut auch dann weh, wenn es noch nicht einmal böse gemeint war. Vielleicht war es einfach nur Gedankenlosigkeit. Vielleicht war die Verkäuferin, die das sagte, in ihrem eigenen Bewusstsein ehrlich der Meinung, sie wolle den beiden Frauen nur die Scherereien einer polizeilichen Untersuchung ersparen. Aber würde sie die gleiche Bemerkung auch bei jungen weißen Frauen machen? Oder was ist davon zu halten, wenn sich jemand am Stammtisch beklagt, was man alles nicht mehr sagen dürfe, ohne gleich als Rassist zu gelten, und dann nach dem zweiten Bier dümmliche Bemerkungen und Witze über C-160 macht? Ich habe das zunächst auch nicht verstanden, habe es mir aber dann erklären lassen. C-160 ist bei Mercedes der Code für die Farbe Tropenschwarz und offenbar bei manchen ein Code, um rassistische Witze machen zu können, ohne dass einem jemand einen Vorwurf machen kann. Ein alltagsrassistisches Klischee ist der primitive Wilde aus dem Busch. Wenn dieses Klischee auftaucht, ist es oft scherzhaft gemeint, mehr aus Gedankenlosigkeit als aus böser Absicht, aber es gibt dem Betroffenen trotzdem einen Stich. Und es prägt das gesellschaftliche Klima. Und selbst dann noch, Wenn wir in allerbester Absicht einem schwarzen Mitmenschen versichern, dass wir ihn selbstverständlich als vollwertigen und zivilisierten Menschen betrachten, schwingt im Hintergrund ein »Obwohl du schwarz bist« mit. Eine Art Hintergrundrassismus, für den eigentlich keiner der Beteiligten etwas kann. Und wenn tatsächlich einmal eine Person of Color negativ auffällt, sich daneben benimmt oder gar straffällig wird, dann wird das viel, viel leichter der Herkunft oder der Hautfarbe zugeschrieben als bei Weißen. Es wird leichter als typisch wahrgenommen und zementiert damit den Hintergrundrassismus. Und jetzt doch noch kurz zum Eiweißschaumgebäck mit Schokoladenüberzug. Darf man dazu noch Mohrenkopf sagen? Ich muss dazu sagen, ich liebe diese Süßigkeit, egal ob sie Schaumkuss, Schokiköpfchen oder wie an der Basler Herbstmesse Bäckeschmutz heißt. Ich habe sie mein Leben lang Mohrenkopf genannt und habe das selbstverständlich nie herabwürdigend gemeint, eher als Liebeserklärung, wenn ich etwas so Köstliches so nenne. Aber das Problem ist halt, kann ich es einem schwarzen Menschen verdenken, wenn er sich durch diesen Begriff herabgewürdigt fühlt? Soll ich wirklich »Sei mal nicht so empfindlich« sagen, wenn ein Kind auf dem Schulhof mit diesem Wort gehänselt wird? Wie gesagt, nur ganz wenige Verkäuferinnen werfen den schwarzen Kundinnen pauschal vor, Diebinnen zu sein. Nur ganz wenige machen herabwürdigende C-160-Witze. Und nur wenige Kinder rufen ihren schwarzen Schulkameraden auf dem Schulhof Mohrenkopf nach. Aber seien wir uns bewusst, auch wenn es nur jeder 20. ist, der das tut, dann sind das immer noch ganz schön viele. Und auch wenn People of Color solche herabwürdigen Erlebnisse nur einmal pro Woche haben, ist das immer noch ganz schön oft. Auch wenn Sie und ich und viele unserer Mitmenschen keine rassistischen Bemerkungen machen, erleben People of Color trotzdem noch zu viele Herabwürdigungen aufgrund ihrer Hautfarbe. Und in manchen Fällen enden sie, wie bei George Floyd, tödlich. Kehren wir nochmals zur Geschichte von Noah und seinen Söhnen aus der Genesis zurück. Wie bereits gesagt, stehen die Söhne für ganze Völker und Volksgruppen und widerspiegelt die Familiengeschichte, die da erzählt wird, die Beziehungen der Völker zueinander. Genauer gesagt, die Geschichte zeigt die Beziehungen der Völker zu dem Zeitpunkt, wo der Autor lebt, und stellt sie als Familiengeschichte in der fernen Vergangenheit dar. Das Volk Israel ist aus der Nachkommenschaft von Sem hervorgegangen. Die Bibel erzählt von der Landnahme des Volkes Israel im Land Kanaan. Die Nachkommen Sems sind sesshaft geworden und haben Kanaan in ihren Besitz genommen. Das Buch Josua erzählt diesen Vorgang als kriegerische Auseinandersetzung. Man kann sich vorstellen, dass als Resultat die Siegreichen, die sich selbst als Nachkommen Sems sahen, dann die Oberschicht bildeten, während die Besiegten, die Nachkommen Kanaans, zur unfreien Unterschicht wurden. Dies ist eine mögliche, sicher nicht die einzige, Deutung der Geschichte von Hams Respektlosigkeit gegenüber seinem Vater Noah und der darauf folgenden Verfluchung seines Sohnes Kanaan, der zu Sems und Japhets Sklave wird. Der Autor kann, indem er diese Familiengeschichte aus der fernen Vergangenheit erzählt, die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Gegenwart begründen. Die Nachkommen Sems haben dann alles Recht der Welt, die Nachkommen Kanaans zu unterdrücken, weil der Stammvater Noah es so bestimmt hat. So wird durch die Geschichte aus der Vergangenheit die Ungerechtigkeit der Gegenwart zementiert. Als Christinnen und Christen in der Nachfolge Jesu haben wir aber die Aufgabe, die Ungerechtigkeit der Gegenwart zu beseitigen und nicht zu zementieren. Aus den Briefen des Apostels Paulus ist bekannt, dass er in seinen Gemeinden keinen Unterschied machen wollte zwischen freien Bürgern und Sklaven, zwischen Juden und Griechen, zwischen Männern und Frauen. Das hat nicht immer geklappt, und er hat seinen Gemeinden oft genug briefliche Schelte erteilt, wenn manche sich als etwas Besseres als andere gefühlt haben. Aber es ist auch bekannt, dass die urchristlichen Gemeinden gerade deswegen große Anziehungskraft hatten, weil sie die Ungerechtigkeit der Gesellschaft eben nicht zementierten, sondern zu überwinden suchten. Von daher ist es richtig und wichtig, wenn auch wir Christinnen und Christen als Kirchen heute etwas gegen die Ungerechtigkeit der Gegenwart tun und sie nicht zementieren. Eine dieser Ungerechtigkeiten, nicht die einzige, aber eine, die im Moment besonders im Fokus der Öffentlichkeit steht, eine dieser Ungerechtigkeiten ist die rassistische Diskriminierung. Hier ist natürlich der erste wichtige Schritt, selbst rassistische Herabwürdigungen zu vermeiden. Die meisten Menschen können das ganz gut. Und wenn ihnen doch mal etwas rausrutscht, kann man es ihnen freundlich sagen. Aber es ist eben auch wichtig, nicht nur selbst auf Rassismus zu verzichten, sondern auch etwas gegen den Alltagsrassismus anderer zu tun. Denn wie gesagt, auch wenn nur jeder 20. rassistische Bemerkungen macht, ist das immer noch eine ganze Menge. Und in einer solchen Situation den Mund aufzumachen und etwas zu sagen, erfordert Zivilcourage. Ich geb's zu, mir fehlt sie manchmal auch. Auch ich schüttle manchmal nur still den Kopf, wenn ich in der Öffentlichkeit rassistische Bemerkungen höre, anstatt zu widersprechen. Vor kurzem habe ich den Rat gehört, bei rassistischen Bemerkungen in der Öffentlichkeit nicht dem Täter zu widersprechen, sondern das Opfer in ein freundliches Gespräch zu verwickeln. Man sucht dann nicht die Konfrontation, sondern die Solidarisierung und straft den Rassisten mit Nichtbeachtung. Ob es etwas bewirkt, kann man im Voraus nicht sagen, aber einen Versuch ist es wert. Rassismus ist ein strukturelles Problem. Das gilt ganz besonders für das, was ich Hintergrundrassismus genannt habe. Deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass ich als weißer Mann in ständiger Zerknirschung leben müsste. Aber ich muss mir bewusst sein, dass Rassismus viel häufiger ist, als ich selbst ihn wahrnehme. Dass es einen Hintergrundrassismus gibt, dem ich selbst auch zum Opfer fallen kann, auch wenn ich es gar nicht will. Und dass ich als ein Mensch in einer privilegierten Position mich mit gesellschaftlichem Rassismus nicht abfinden darf. Ich möchte beten. Ewiger Gott, dein Wort erreicht immer wieder neu alle Völker und Menschen dieser Erde. Voll Mitgefühl ist dein Herz, dein Name ist Gerechtigkeit. Du zeigst uns den Weg zur Versöhnung und zur Barmherzigkeit. Wenn Menschen andere Menschen verachten, bitten wir dich für die Rechte aller Menschen. Wenn Menschen die Freiheit mit Macht vernichten, bitten wir dich um die Kraft deiner verändernden Liebe. Wenn Menschen einander Wunden schlagen, bitten wir dich um heilende Gerechtigkeit. Stärke alle Bemühungen, die der Verständigung unter den Völkern dienen. Lass nicht zu, dass wir mitmachen, wenn Hass und Feindschaft Menschen gegeneinander treiben. Hilf uns, Frieden zu halten, weil du mit uns Frieden gemacht hast. Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.